Herzlich willkommen hier bei Episode 8 von Runde 5, dem MMA-Podcast. Mal wieder mit mir und dem aus Köln zurückgekehrten Matthias Botthoff.
Ja, einen wunderschönen guten Abend, Carsten. Und ich habe eine miese Laune, das kannst du dir nicht vorstellen. Und wer ist dafür verantwortlich?
TJ Dillashaw.
Zum Teil, genau, TJ Dillashaw. Und du, weil du hast mir vorhin die Nachricht zukommen lassen und ich habe gedacht, ich falle vom Glauben ab.
Ja.
Ah, es ist, ich möchte es mal raushauen, es ist zum Kotzen. Ja. Es ist Mittwochabend, wir nehmen eine neue Folge auf und so eine Nachricht, ja, ist einfach blöd, weil ich bin Kampfsportfan und ich will die Leute kämpfen sehen. Und wenn so Top-Athleten wegfallen, dann ärgert mich das einfach, weil den werden wir jetzt die nächsten 2 Jahre nicht sehen.
Ganz kurz, erstens, es ist Dienstagabend.
Oh, aber Gott, das nur total durcheinander. Das ist noch der FIBO-Stress. Oh mein genau. Gott. Jetzt haben die Zuhörer haben jetzt wenigstens was zu lachen.
Und ja, also ich bin ganz normal auf Twitter gegangen. Ich gehe immer auf Twitter ganz unscheinbar. Vielleicht wurde hier wieder ein Kampf von McGregor angekündigt oder McGregor hat wieder einen Rücktritt verkündigt. Und dann sehe ich Ariel Helwani, der Top-Journalist, postet Statement von der USADA. TJ Dillashaw für 2 Jahre gesperrt wegen EPO. Und es war krass.
Ja, also ich bin selber noch total aus dem Häuschen. Sowas regt mich ja total auf, weil der eine ist gesperrt, weil er aus dem Käfig springt. Der nächste ist gesperrt, weil er auf den Bus einprügelt. Dann haben wir reihenweise Athleten, die verletzt sind. Oder dann wegen Doping gesperrt werden. Also da bleibt irgendwann nichts mehr übrig. Die ganzen Superstars brechen weg.
Naja.
Jetzt schon wieder einer wegen Doping. Ist doch Stress.
Zum Glück gibt es noch clean Athleten, die nicht gesperrt werden, wie John Jones zum Beispiel.
Ah, du kleiner Scherzkeks, du. Wir haben heute wieder einen Clown gefrühstückt.
Ja, natürlich. Aber erzähl mal ein bisschen was über EPO. Ich denke, die meisten wissen nicht, was EPO überhaupt ist. Erzähl mal ein bisschen.
Also EPO ist eigentlich ein Medikament gewesen, was damals eingesetzt wurde für HIV-Infizierte, also für AIDS-Kranke oder auch für Krebspatienten, die speziell Probleme hatten mit ihren Nieren. EPO regt die Bildung der roten Blutzellen an und man wird dadurch ausdauernder. Also wenn du sehr stark EPO nimmst, wird deine Ausdauerleistung verbessert, du hast ein anderes Blutvolumen, du hast eine höhere Sauerstoffaufnahme und das macht dich halt leistungsfähiger. EPO ist eigentlich was Bodybuilder eigentlich so gut wie gar nicht nehmen oder nur sehr selten, was aber im Ausdauersport das Dopingmittel Nummer 1 ist. EPO ist eine Abkürzung für, ich kann es gar nicht aussprechen, Erythropoietin, also so ein Glykoprotein ist das, also eigentlich ein körpereigenes Hormon, was in den Nieren gebildet wird, aber man versucht es halt, dieses Aufkommen halt zu steigern, indem man das von außen zuführt. Das wird injiziert, das kann man subkutan machen, also gar nicht so kompliziert und bringt halt einfach eine enorme Ausdauer.
Der Golden Snitch Jeff Nowitzki, der Dopingbeauftragte der UFC, hat übrigens dazu gesagt, dass man EPO nicht durch Tainted Supplements quasi nehmen kann, sondern das wird injiziert.
Und deswegen habe ich es gerade nochmal gesagt, das muss injiziert werden. Ja. Man kann es zwar auch subkutan, also einfach nur in die Haut reinspritzen. Das muss nicht unbedingt in den Muskel injiziert werden. Aber man kann es jetzt nicht mit der Zahnpasta oder mit einer Proteinriegel zu sich nehmen.
Ja, und das lässt jetzt natürlich einen sehr faden Beigeschmack, denn wir erinnern uns, TJ Dillashaw hat als erstes quasi verkündet, dass er positiv getestet wurde, hat seinen Titel abgegeben, jetzt wurde die Sperre veröffentlicht und er wird das Ergebnis nicht anfechten. Das heißt, er akzeptiert diese Strafe, was eigentlich, man kann es nicht anders formulieren, TJ Dillashaw hat bewusst hier gedopt, hat akzeptiert, dass er erwischt wurde.
Ja, es ist halt die Schattenseite des Profisports. MMA ist meiner Meinung nach der härteste Sport der Welt. Neben vielleicht Triathlon, manche behaupten ja Bodybuilding wäre der härteste Sport, ich sehe das anders. Für mich ist MMA halt ganz weit vorne, weil du halt alle Komponenten trainieren musst, sowohl Kraft als auch Ausdauer, aber halt auch enorm viel Technik. Es ist so ein hohes Trainingsvolumen, du musst an deine Grenzen gehen jeden Tag. Du musst dich dann runterhungern um in deine Klasse zu kommen. Das ist ja mittlerweile schon so, ja, Standard, dass jeder Athlet eigentlich gar nicht mit seinem natürlichen Körpergewicht kämpft, sondern sich da auch noch runterhungert. Und dann ist es eigentlich irgendwann nur eine Frage der Zeit, bis du in die Verführung kommst, in die Versuchung kommst, dir von Ärzten helfen zu lassen, weil es einfach nicht mehr packst, körperlich, psychisch.
Ja, und jetzt haben wir halt TJ Dillashaw, der erst am 19. Januar 2021 wieder kämpfen darf. Also im Endeffekt, klar, es sind nur 2 Jahre, aber 2021 hört sich an, als, ich weiß nicht, wäre ich da schon ein Rentner oder so. Es hört sich wirklich lang an. Gut, ja. Ist halt auch ein neues Jahrzehnt und so weiter. Ja, mega kacke, ehrlich gesagt. Aber du hast gerade etwas angesprochen und jetzt kommt die Überleitung des Jahres. MMA, der härteste Sport der Welt. Aber wir hatten am Wochenende ja noch ein sehr spannendes Event und zwar Bare Knuckle FC. Ne? Also ich weiß nicht, falls du noch etwas über TJ Dillashaw sagen willst.
Nö, ich glaube, da gibt es nichts zu sagen, außer dass es halt einfach schade ist, dass so ein Top-Sportler wegfällt, unabhängig davon, was man von ihm hält. Er ist eine Bereicherung für den Sport gewesen. Wir hätten noch einige spannende Kämpfe von ihm vor uns gehabt. Ja. Was jetzt in 2 Jahren ist, weiß kein Mensch. Einfach kacke.
Ja.
Aber Cody Gabrand, der wird sich freuen.
Ja, der hüpft gerade lachend durch die Wohnung. Aber kommen wir mal zu Bare Knuckle FC. Boxen ohne Handschuhe, nur die Handgelenke sind getaped, die Fäuste liegen frei. Lief am Wochenende. Artem Lobov hat gekämpft gegen Jason Knight, hieß er, glaube ich, auch ein UFC-Veteran. Ja. Artem Lobov natürlich auch ein UFC-Veteran. Wer ihn nicht kennt, guter Freund von Conor McGregor, war im Endeffekt der Auslöser für die Busattacke damals. Aber ich will die Geschichte jetzt nicht nochmal erzählen. Wie gesagt, es ging im Endeffekt alles nur um Artem Lobov. Und jetzt hat er halt ohne Handschuhe in einem Boxkampf gekämpft und umstritten, mega umstritten. Ich habe auch ein Video darüber gemacht, also zu Bare Knuckle allgemein. Und ich habe es auch in den Kommentaren gemerkt, das Ganze war wirklich sehr, sehr umstritten. Viele Leute haben gesagt, was ein Scheiß. Viele Leute haben aber auch gesagt, boah, mega geil. Und ja, ich bin da auch im Zwiespalt. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Denn zum einen, klar, wo ist bei Bare Knuckle jetzt der sportliche Aspekt? Ich denke, da geht's einfach nur um diese Sensationsgeilheit, ja, die Leute finden diese Gewalt, diese rohe, brutale Gewalt geil. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, dass wir MMA-Leute quasi, wir MMA-Fans und so weiter, wir urteilen quasi über Bare Knuckle und sagen, boah, ist das brutal. Aber genauso gut wird dann auch über MMA geurteilt und gesagt, boah, ist das brutal. Wir sagen dann immer, hey, wenn es Leute gucken wollen, lass es sie angucken. Und so kann man natürlich jetzt auch bei Bare Knuckle argumentieren, denn die Kämpfe werden sanktioniert, es sind Ärzte und so weiter am Ring. Und es ist schwer zu sagen. Also klar, die Verletzungswahrscheinlichkeit, zumindest für den Gegner, ist gar nicht mal so hoch. Denn es wurde ja mal getestet, ich glaube sogar mit Buzz Rutten. Buzz Rutten war da so der Protagonist in dieser Doku, da wurde getestet. Wie hoch ist der Impact von einmal Boxhandschuhen, MMA-Handschuhen und mit der nackten Faust. Und da waren gar nicht mal die riesengroßen Unterschiede zu sehen. Zum anderen muss man auch sagen, die Kämpfer können gar nicht mal so brutal zuschlagen mit den nackten Fäusten, aus dem Grund, dass sie sich dann ganz schnell die Finger oder irgendwelche Knochen brechen. Das heißt, Bare Knuckle liefert sehr viel Gesprächsstoff. Sorry, dass ich jetzt so lange am Stück geredet habe.
Überhaupt kein Problem, ich höre dir gerne zu. Deswegen gucke ich ja deine ganzen Videos auf YouTube.
Dankeschön, dankeschön. Ja, Matze, was denkst du denn?
Ja, also ich, sagen wir so, als erstes möchte ich es gerne mal aus der Sicht der Kämpfer sehen. Was hat ein Kämpfer davon, wenn er Bare Knuckle, also mit nackten Fäusten, kämpft? Er hat doch nichts außer Verletzungen.
CTE?
Wir haben doch ständig schon Verletzungen in der UFC, weil es so, ja, so eine brutale Sportart angeblich ist. Jetzt kämpfen die mit bloßen Händen. Das heißt, das Risiko steigt, dass ich mir die Hand breche oder dass ich schwerste Verletzungen im Gesicht habe. Und wie viele Kämpfe willst du machen in dem Stil? Es gibt ja da auch keinen Bodenkampf, kein Ringen. Das heißt, du hast keine Ausweichmöglichkeit. Es geht wirklich zu 90% darum, den Gegner ins Gesicht zu schlagen.
Zu 100% im Endeffekt.
Ja, man hätte auch sagen können, vielleicht schlagen sie von 10 Schlägen mal einen zum Körper. Aber jetzt am Wochenende bei der Veranstaltung habe ich eigentlich keine Körperschläge gesehen. Es ging nur alles zum Gesicht.
Der Artem Lobov hat da schon ein paar Leberpunches rausgehauen.
Ja, aber der Großteil, hast du doch gesehen, ging doch wirklich ins Gesicht. Und
Es war
das Verletzungsrisiko ist so enorm hoch.
Es war aber, ich muss zugeben, es war schon geil. Also, ich habe mir diesen Kampf angeschaut und klar denke ich mir, Alter, ist das krass, aber ich dachte mir auch, Alter, ist das geil, weil der Kampf Artem Lobov gegen Jason Knight, er war ja auch wirklich mega geil. Falls ihn sich jemand anschauen will, auf Run Fighting könnt ihr ihn sehen. Mega schwer zu sagen. Also, Bare Knuckle, ich weiß ja nicht, vom Jason Knight ist sogar ein Zahn rausgeflogen.
Nicht nur einer. Ja, aber Carsten, wir versuchen in Deutschland MMA als Mainstream zu verkaufen, dass wir es irgendwann mal schaffen, dass die Fangemeinde größer wird. Bare Knuckle ist in meinen Augen da wieder ein Schritt zurück, weil da halt noch mehr die Gewalt im Vordergrund steht. Und damit wird man die normalen Zuschauer wahrscheinlich eher abschrecken.
Ja, weißt du, was mich tatsächlich am meisten gestört hat bei Bare Knuckle FC? Was für mich so einen sehr faden Beigeschmack hatte. Die Kämpfer an sich. Also, und soll jetzt nicht falsch klingen, aber ich hatte das Gefühl, dass so gefühlt 80% der Kämpfer ja solche Hillybillies sind, solche Rednecks, die das einfach nötig haben, sich da auf die Fresse zu hauen. Das ist jetzt ganz grob gesagt, aber das war so mein subjektiver Eindruck. Ne? Das waren so typische...
Ich fand auch die Techniken nicht so beeindruckend, auch vom Artem Lobov und vom Jason Knight. Das waren ganz schöne Kirmeskellen, die da geschlagen wurden.
Wo ich muss dazu sagen, Artem Lobov sah aber richtig gut aus in meinen Augen. Also während dem Kampf, nicht nach dem Kampf. Also ich weiß nicht, erste Runde, Artem Lobov ist gut ausgewichen und hat gute Konter geschlagen. Aber die Frage ist die, wie analytisch kann man denn bei Bare Knuckle überhaupt sein? Einem Sport, ja, es ist halt schwer, ne? Man hat Befürworter, man hat Leute, die sagen, es ist zu asozial. Was ich halt nur sagen kann, sehr viele zeigen mit dem Finger auf uns, wegen MMA. Wir zeigen jetzt mit dem Finger auf Bare Knuckle. Es ist schwer, ne? Es ist schwer.
Auch ja, wir zeigen ja nicht mit dem Finger drauf. Du, von mir aus kann jeder kämpfen, wie er will. Aber ich denke ja auch an den Kämpfer.
Ja.
Was für einen Impact hatten die Schläge und die Verletzungen? Die Verletzungen im Gesicht als auch an den Händen. Also ich kann dir sagen, ich habe auch schon, gut, jetzt nicht im Ring, aber schon anderweitig Auseinandersetzungen gehabt, wo ich mit bloßer Hand zugeschlagen habe. Ich habe nachher die Zähne in den Knöcheln drin stecken gehabt. Die musste ich beim Arzt mit der Pinzette wieder rauspulen lassen.
Ja.
Und danach sind deine Hände geschwollen, die sehen aus, als hättest du irgendeine Allergie oder sowas. Man sieht gar keine Finger mehr, keine Knöchel mehr. Dann brichst du dir die Hand und dies und das, dann kannst du wieder wochenlang nicht trainieren und ich weiß nicht, wie lang so eine Karriere aussehen soll.
Ja, die meisten sind ja am Ende ihrer Karriere. Also wenn ich mir die Kämpfer, wie gesagt, es soll jetzt nicht abwertend klingen oder sowas, aber Bare Knuckle, die Kämpfer, die scheinen mir einfach nicht seriös. Das sind so, ich weiß nicht, aber es scheint mir einfach so ein bisschen dubios. Bare Knuckle scheint mir ein bisschen dubios. Lobov versus Knight war aber ein geiler Kampf. Ja.
Ich stehe generell auf alles Mögliche von Kämpfen. Ich gucke mir auch geile Ringkämpfe an und Karate und alles Mögliche. Ich mag Kampfsport generell. Ja. Aber ja, wie du schon sagst, da hat man jetzt wirklich das Gefühl, da werden die Wildesten aufeinander losgelassen, die in anderen Kampfsportdisziplinen nicht so ganz weit vorne mithalten können.
Ja. Es sind ja auch viele ausrangierte UFC-Veteranen und so weiter dabei.
Genau, das tut mir dann schon wieder leid, wenn zum Beispiel, ich weiß nicht, Chris Lieben, sagt dir wahrscheinlich was.
Ja.
Das war ja ein toller Kampfsportler, schon immer ein bisschen verrückt. Aber er hat es nicht geschafft, in seiner UFC-Karriere genügend Geld zu verdienen, um jetzt halbwegs vernünftig leben zu können. Jetzt macht er da solche Kämpfe mit. Und ja, lässt aber, sich weiter gegen den Schädel schlagen. Der,
da sind ja auch die Kämpfer dann auch teilweise selber schuld, ne? Wenn sie kein gutes Finanzmanagement haben.
Ja, müsste man jetzt mehr Einblick haben in so eine Person.
Natürlich.
Aber ich habe von Chris Lieben das Buch gelesen. Hat jetzt auch nicht die Megasummen verdient, ne?
Ja, das stimmt natürlich auch. Aber ja, Bernacke, das Problem ist, natürlich machen es die Kämpfer zum Teil auch freiwillig, beziehungsweise, ja, natürlich machen sie es freiwillig. Aber ich mag es nicht, wenn sie es zwar ja freiwillig machen, aber es trotzdem nötig haben, wenn sie auf dieses Geld angewiesen sind und sie dann sagen, boah, ich brauche das Geld, deshalb mache ich da jetzt mal mit. Sowas kann ich nicht feiern. Mhm. Einfach weil Bernackel unumstritten, denke ich, einfach ein Ticken brutaler und unseriöser ist als MMA. Da geht's gar nicht jetzt mal darum, rein faktisch gesehen, ob Bernackel FC, ob Bernackel Kämpfe jetzt medizinisch ein größeres Verletzungsrisiko tragen oder so, selbst wenn das weniger ist als beim MMA, ja, rein vom Zuschauen her, wenn ich da zugucke, denke ich mir, boah, Alter, ist es asozial. Darum geht's mir.
Ja, es wird doch limitiert auf wenige Techniken. Ja. Es bleiben am Ende nur noch die Fausttechniken, oder sehe ich das falsch?
Ja.
Die klassischen Boxtechniken und der Kämpfer an sich hat weniger Verteidigungsmöglichkeiten. Es wird auch für den Zuschauer weniger anspruchsvoll. Das heißt, alle die dann schon wieder aufschreien beim MMA, wenn es mit Bodenkampf losgeht, was für uns interessant ist, weil wir die Techniken lieben, die Submissions lieben, wir lieben die Kombination des Stand-Up-Fighters gegen den Ringer, den Jiu-Jitsu-Kämpfer gegen den Kickboxer, all diese Kombinationen, das macht es ja so interessant vom MMA und auch so technisch anspruchsvoll. Du musst auch so flexibel sein, du musst so viele Techniken beherrschen, du musst ringen können, du musst boxen können, du musst kicken können. Du musst Bodenkampf beherrschen, du musst Hebeltechniken beherrschen. Also unheimlich komplex. Aber beim Bare-Knuckle-Fighting, da musst du nur boxen können. Am besten hast du noch einen harten Schädel und bist so ein richtiges Kampfschwein.
Ja.
Also ich finde es einfach nicht so anspruchsvoll.
Ich denke, es hat so seine Fanbase. Und solange es seine Fanbase hat, ja, hat es halt auch eine Daseinsberechtigung. Was ich halt gut finde, wie gesagt, die Kämpfe werden sanktioniert, also offizielle Judges, Dan Mergliotta war ja auch da,
ja.
Ärzte und so weiter, also es ist jetzt nicht so eine Kimbo Slice Gartenprügelei, sondern es ist da schon seriös, professionell, aber beim Zuschauen, da denkt man sich halt so, boah, ey, das ist schon eine krasse Sache.
Ja, das ist richtig, wobei wir auch wieder sagen müssen, wenn man jetzt nach Thailand zum Beispiel schaut, das thailändische Boxen,
ja,
mit Ellenbogenstößen, mit Kniestößen, da gibt's auch natürlich,
ja,
aber da sind wir wieder, das ist auch sehr brutal, aber es ist wieder technisch etwas anspruchsvoller, weil du doch wieder mehr Techniken zur Auswahl hast.
Ja, aber dort herrschen ja ganz andere Umstände. Die fangen da teilweise mit 8 Jahren an zu kämpfen für Geld, beziehungsweise für einen Sack Reis und so weiter. Also ja, ist jetzt kein Witz. Die verdienen sich damit teilweise wirklich ihre Nahrung. Und das ist ja auch kein Mainstream, aber Bernackel will hier Bernackel will jetzt nicht Mainstream werden, aber die wollen schon ernst genommen werden im Kampfsport und im Westen, sag ich mal, ne? Hier in Nordamerika und wahrscheinlich auch in Europa und so weiter. Die wollen eine Marke werden. Ja, und das wollen die jetzt in Thailand nicht unbedingt, weißt du?
Nee, das ist denen egal. Das ist halt denen ihre traditionelle Sportart
eben.
Alles andere interessiert die nicht.
Aber gut, kommen wir mal vom Bernackel wieder zum MMA. Heute ist Dienstagabend, wir haben am Samstag eine Top-Veranstaltung, 2 Titelkämpfe, Interims-Titelkämpfe, muss man dazu sagen. Und ich weiß gar nicht, über wen wir zuerst reden sollen.
Du, entscheide du. Du bist hier der Mann mit dem Kampfgeist. Ich bin ja nur der blöde Bodybuilder, der seit über 30 Jahren Kampfsport macht. Jetzt habe ich es dir aber gegeben.
Ja, tatsächlich. Ich würde sagen, fangen wir mal beim Co-Main an. Calvin Gastelum trifft auf Israel Adesanya. Hammerfight. The fight to make eigentlich, obwohl Robert Whittaker jetzt auch keine Ewigkeit verletzt ist. Aber ja, die beiden Top-Titel-Contender, kämpfen gegeneinander um den Interimsgürtel. Und mega schwer zu predikten in meinen Augen.
Für mich eigentlich relativ leicht. Ich habe von der ersten Minute an, als ich diese Konstellation gehört habe, gesehen habe, habe ich sofort das Gefühl gehabt, Kelvin Gastelum gewinnt das Ding. Sofort.
Ich bin ehrlich, ich habe mir auch gedacht, und da habe ich vor allem den Kampf gegen Michael Bisping noch im Kopf, ich habe mir gedacht, Kelvin Gastelum haut Adesanya K.O. Das war so mein erster Gedanke.
Genau, mein erster Gedanke.
Ne, da, vollkommen richtig. Da kennt man den Kampf gegen Bisping, dieser rechte Haken, der da kam, dieser rechte Punch. Ich glaube, so wird's bei Adesanya auch aussehen. Klar, Kelvin Gastelum wird, denke ich, so sehr aggressiv sein, sehr viel Druck machen und so weiter, in Adesanya quasi reinlaufen. Ja. Und ich denke, damit wird Adesanya auch Probleme haben. Wobei Adesanya sowas wahrscheinlich als ehemaliger Glory-Kickboxer auch gewöhnt ist. Er war ja die Nummer 6 im Mittelgewicht weltweit, nicht nur bei Glory, sondern weltweit. Hat auch um den Glory-Titel im Mittelgewicht gekämpft, hat leider diesen Kampf verloren. Also es ist jetzt nicht so, dass Adesanya jetzt zum allerersten Mal gegen einen aggressiven Striker kämpft, ne?
Natürlich nicht. Und er hat natürlich ein riesen Repertoire an Kickbox-Techniken. Ja. Das ist schon ein super Fighter, der auch spektakulär kämpft. Ja, der wirklich Publikum auch zieht. Hat auch eine hervorragende MMA-Karriere. Er hat 16 Kämpfe gemacht. Hat davon keinen verloren.
Ja.
Also das kann er auch. Ist jetzt nicht so, dass er da blind links in den Kampf gespielt wird. Ich glaube, Kelvin Gastelum hat einen Kampfrekord von 16-3. Also nicht viel mehr MMA-Kämpfe. Das heißt, die Erfahrung spricht eigentlich für Israel Adesanya, der schon viel mehr Kämpfe auf dem Buckel hat. Aber der Kelvin, er hat halt diese Knockout-Power, diesen einen K.O.-Schlag. Und Israel Adesanya ist auch in seiner Kickbox-Karriere das ein oder andere Mal, glaube ich, schon K.O. gegangen. Deswegen denke ich, der ist anfällig. Er spielt ein bisschen viel. Er macht manchmal Aktionen, die nicht so druckvoll sind. Und das ermöglicht halt einem guten Striker da auch schon mal reinzugehen. Und der Kelvin Gastelum ist keiner, der rumspielt. Der marschiert und in jeden Schlag hängt er wirklich den Knockout-Power rein.
Die Frage,
also meiner Meinung nach gewinnt er das Ding durch K.O.
Die Frage ist dann halt, wie sehr wird Adesanya quasi spielen,
ja,
im Kampf gegen Gastelum, wenn der Gürtel quasi, wenn um den Gürtel gekämpft wird. Weißt du, wie ich meine? Das heißt, klar, ich denke, gegen einen Anderson Silva ging Adesanya ein bisschen lockerer rein als gegen einen Kelvin Gastelum. Einfach weil Anderson Silva halt auch schon länger nicht mehr gekämpft hat und schon alt ist und nach Chris Weidman sowieso nicht mehr derselbe war und so weiter. Aber jetzt hat hier Kelvin Gastelum einen brandgefährlichen KO-Artist, der Michael Bisping K.O. gehauen hat, der schon etliche Leute K.O. gehauen hat. Es ist schwer. Es ist schwer.
Es ist schwer, aber ich denke dann immer so, wenn ich jetzt gegen einen von beiden kämpfen müsste, gegen wen hätte ich mehr Schiss? Und ich hätte mehr Schiss gegen Kelvin Gastelum. Der Israel Adesanya hat doch, glaube ich, nicht so die Power. Der hat zwar das größere Repertoire und viel mehr Techniken, aber er ist nicht so der K.O.-Schläger, oder? Was meinst du?
Ich denke, es liegt vor allem an Adesanyas Physis, an seinem Körper. Kelvin Gastelum ist der kleine, aber breite Typ, von dem man natürlich sofort denkt, dass er jeden K.O. haut, und Adesanya schlagsig, lang, groß und dünn. Und deshalb denkt man da sofort, okay, in seinen dünnen Ärmchen hat er wahrscheinlich nicht genug Power. Aber das ist, glaube ich, nur so das Erscheinungsbild, und das kann natürlich täuschen, denn wir wissen, man muss jetzt nicht 3 Meter breit sein, um Leute K.O. hauen zu können. Es hat auch Anderson Silva oft bewiesen. Und ich schaue gerade, von Israel Adesanyas 22 Kämpfen im Kickboxen hat er 13 durch Knockout gewonnen.
Ja, immerhin, nicht so schlecht.
Im MMA hat er von seinen 16 Kämpfen auch 13 durch Knockout gewonnen.
Also scheint er doch Power zu haben, ne?
Ja, er hat Derek Brunson hat der K.O. gehauen, sehr beeindruckend.
Ja, absolut.
Rob Wilkinson, da hat er auch stark gegen sein Wrestling gearbeitet, das weiß ich noch. Den hat er auch K.O. gehauen. Ja, Anderson Silva, ich denke persönlich, er hätte Anderson Silva auch K.O. hauen können. Also ich denke, er hat da bewusst ihn nicht K.O. gehauen aus Respekt. Denke ich ganz ehrlich.
Ja, vielleicht habe ich auch jetzt ein falsches Bild oder eine falsche Einschätzung, weil ich den letzten Kampf gegen Anderson Silva so im Kopf habe.
Also ich schau dir mal den Kampf gegen Derek Brunson an. Adesanya ist nicht der typische Decision-Kämpfer, sondern der liefert halt auch geile Kämpfe.
Ja, so, auf jeden Fall. Ich sage, der hat ein riesen technisches Repertoire. Das ist spektakulär, wie er kämpft.
Ja.
Es wird schwierig, aber wie gesagt, mein Tipp wäre, Kelvin Gastelum gewinnt durch Knockout.
Ich gucke gerade mal ganz kurz, Kelvin Gastelum, wie viele Leute er denn ausgenockt hat. Weil es wäre jetzt natürlich witzig, wenn Adesanya so die bessere Rate hätte.
Ja, dann wären wir beide als Experten natürlich voll zum Gespött gemacht hier in unserem eigenen Podcast. Und die ganzen Zuhörer lachen sich jetzt schon kaputt.
Jetzt pass mal auf, okay?
Oh Gott, er spricht's aus. Sag's nicht, mach einen Schnitt.
Kelvin Gastelum, 15 Kämpfe, 6 via Knockout, 5-mal eine Decision und 4-mal Submission.
Ah, das macht's aber auch wieder interessanter, weil dann sieht man natürlich auch, und daran kann ich mich auch gut dran erinnern, er ist ja halt auch jemand, der gerne Druck macht, der die Leute auch gerne in den Käfig reindrückt und auch schon, wie gesagt, Fähigkeiten hat, jemanden am Boden lahmzulegen.
Ja. So. Interessant.
Das wird richtig spannend. Richtig geiler Kampf. Freuen wir uns drauf.
Also Adesanya hat öfter durch K.O. gewonnen. Weil gut, Gastelum hatte auch mehr Kämpfe in der UFC als Adesanya. Das muss man auch dazu sagen. Aber gut. Kommen wir mal zum Main Event. Max Holloway gegen Dustin Poirier. Boah, auf den Kampf habe ich so richtig, richtig Bock. Und natürlich waren wir eigentlich alle überrascht. Hä? Dustin Poirier? Max Holloway hat übrigens gesagt, er dachte, die UFC hätte dann Tippfehler gehabt und hätte den falschen Namen in den Vertrag reingeschrieben. Kein Scherz. Ja, Tony Ferguson, wissen wir ja, hat psychische Probleme, konnte diesen Kampf nicht annehmen. Gut, dann hat
er. Der jetzt aber wieder gesund sein soll. Es soll ihm besser gehen.
Das stimmt, er war auch in Behandlung. Hat jetzt übrigens den Kampf gegen Khabib gefordert. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Aber, Dustin Poirier wird maßlos unterschätzt, glaube ich.
Also von mir nicht. Ich finde, das ist ein Bombenkämpfer.
Ich habe so das Gefühl, dass Dustin Poirier einer ist, wenn wir mal gucken, gegen wen er zuletzt so alles gekämpft hat. Anthony Pettis, Eddie Alvarez, Justin Gaethje, und er hat gegen alle gewonnen. Ja,
ja, und das sind alles drei Top-Kämpfer. Also. Ja,
die alle drei Schlachten abliefern.
Ja.
Und ich habe so das Gefühl, dass der so eine.
Und ich sage nur, wenn ich dir kurz ins Wort fallen darf, er hat Anthony Pettis geschlagen. Und der hat ja letztens jetzt Stephen Thompson so spektakulär ins Reich der Träume geschickt. Einen der ultimativ besten Kickboxer, die wir je im MMA hatten.
Ja.
Also das zeigt nochmal, was der Dustin Poirier so drauf hat. Auf der anderen Seite haben wir Max Holloway, der hat natürlich auch schon alle Top-Leute gekämpft. Also
ja, also ja, die beiden haben übrigens schon mal gegeneinander gekämpft. 2012, richtig, ja. Da hat der Poirier durch eine Submission gewonnen. Aber ja, natürlich, weder Poirier noch Holloway sind auch nur ansatzweise dieselben wie damals.
Ja, da muss man beiden ein Riesenlob aussprechen. Ja. Die haben sich wirklich, also extrem weiterentwickelt, sind so komplexe Top-MMA-Fighter geworden. Also mit das Beste, was wir in der UFC haben, auf jeden Fall. Beide.
Und du kennst mich ja, ich muss dazu noch erwähnen, dass beide auch gegen McGregor verloren haben. Aber das ist natürlich nebensächlich. Übrigens, Max Holloway vs. McGregor war Holloways letzte Niederlage, damals 2013. Hat Holloway das letzte Mal verloren. Seitdem nur noch gewonnen, vor allem Brian Ortega. Das war ja ein einseitiger Kampf. Das war ja, Brian Ortega war quasi der Boxsack von Holloway. Holloway hat da ein paar neue Techniken geübt. Also, das muss man halt wirklich dazu sagen.
Hat mich übrigens total überrascht, dass es so eindeutig wird, hätte ich nie gedacht. Aber es war von beiden eine großartige Leistung. Also der Brian Ortega hat echt Eier bewiesen in dem Kampf. Junge, Junge, was der eingesteckt hat, ist unglaublich.
Ja, aber beeindruckende Leistung, worin? Ich meine, gut, dass er eingesteckt hat, aber sonst...
Oh, er hat auch ein paar gute Aktionen gehabt, das darf man nicht vergessen. Aber Max Holloway war da auf einem Level, so gut haben wir noch nie gesehen, finde ich. Ja. Also da hat er echt nochmal einen rausgepackt. Ich war überrascht, wirklich.
Was mich da auch tatsächlich überrascht hat, ich erinnere mich nur grob daran. Also ich habe den Kampf damals einmal live gesehen, danach nicht mehr. Deshalb sorry, falls ich jetzt mich so ein bisschen falsch dran erinnere, aber Brian Ortega hat so gut wie gar nicht versucht, Holloway auf den Boden zu bekommen. Oder?
Ja, das war halt auch irgendwie, habe ich nicht verstanden. Aber er hat immer wieder versucht, mit ihm zu boxen.
Ja.
Und man hätte da viel mehr als Trainer, als Coach auf ihn einwirken müssen. Und ein Fehler, ein taktischer Fehler. Aber es lässt sich von außen immer leicht sagen, wenn man dann da drin steht.
Ja, klar. War
Max Holloway einfach von der Beinarbeit zu gut, dass es nicht die Möglichkeit gab, ihn zu Boden zu bringen.
Vielleicht hat er einfach nicht diese Chance gesehen, wo er sagt, zack, jetzt.
Ja.
Jetzt schnappe ich ihn mir.
Weil wir reden das immer so leicht. Ja. Aber du musst halt erstmal die Position bekommen und so nah an den drankommen.
Ja.
Und ein Top-Kämpfer wie Max Holloway, der weiß natürlich, wie es geht, diese Attacken zu verteidigen. Der hat auch eine Top-Beinarbeit, der Max Holloway. Der hat eine unheimliche Übersicht auch im Kampf. Das merkst du immer wieder. Der weiß genau, wo er steht. Der bewegt den Kopf, der bewegt die Beine. Also der kann aus allen Winkeln die Techniken abschießen. Ich glaube, es ist verdammt schwer, so einen auf den Boden zu kriegen.
Was denkst du denn eigentlich? Wer macht's?
Keine Ahnung. Wie gesagt, bei Kelvin Gastelum gegen Israel Adesanya, da hatte ich sofort das Gefühl, bumm, K.O. Kelvin. Aber bei den beiden habe ich überhaupt keinen Plan. Ich glaube, das gibt eine Schlacht. Das gibt eine Schlacht über mindestens 3-4 Runden. Vielleicht sogar über die volle Kampfdistanz.
Das Problem ist, das ist so ein typischer Kampf, wo man keinen von beiden verlieren sehen will. Also ich will weder sehen, wie Holloway verliert, noch wie Poirier verliert. Das ist wie bei Stipe gegen DC damals. Da willst du einfach nicht, dass einer von beiden verliert und mit einer Niederlage nach Hause geht. Aber bis auf den sehr unwahrscheinlichen Fall, dass es ein Unentschieden wird, wird einer von beiden verlieren und ja, wenn ich so...
Aber ich kann es dir echt nicht sagen, ich müsste jetzt würfeln hier. Von den letzten Erfolgen her würde ich vielleicht eher auf Max Holloway tippen. Aber wir wissen auch nicht, wie ist das in dem Kopf so drin, wenn man irgendwann mal gegen einen verloren hat. Löscht man das irgendwann oder kommt das wieder hoch, wenn man da auf einmal gegenübersteht? Das sind auch so Dinge, die vielleicht mit einspielen. Ist einfach schwierig.
Ich glaube, es ist zu lange her, als dass er sich jetzt noch darüber Gedanken macht. Wäre die Niederlage jetzt 2 Jahre her oder so, dann vielleicht schon, aber 7 Jahre? Boah. Das Problem ist halt auch, ich schaue mir das Repertoire von beiden an und ich sehe, okay, beide mega stark und dann schaue ich auch auf diesen Rekord und hey, Holloway hat da zuletzt gegen Jose Aldo 2x gewonnen, gegen Brian Ortega gewonnen. Er hat jeden weggefegt, den es da gab in seiner Gewichtsklasse. Jeden, außer Frankie Edgar. Der Kampf, zu dem kam es leider nie, obwohl er öfters mal angesetzt war.
Mhm.
Aber vor allem 2x gegen Jose Aldo. Man darf nicht vergessen, wer Jose Aldo ist.
Ja, ja.
Auf der anderen Seite halt auch Dustin Poirier mit Eddie Alvarez, Anthony Pettis, Justin Gaethje. Und wir haben ja letzte Woche gesehen, vor 2 Wochen haben wir gesehen, wer Justin Gaethje ist. Ne?
Ja, der hat ja bombastisch abgeliefert.
Ja. Also es ist schwer. Ich will nicht, dass einer, ich will einfach keinen verlieren sehen. Aber das geht
ja nicht. Es ist wirklich schwierig. Die sind, wie gesagt, von den Fightern hier, die bisher einen leichten Vorteil sehe ich für Max Holloway. Der hat halt wirklich in den letzten Kämpfen übelst überzeugt.
Ja, also ich glaube auch.
Aber Dustin Poirier, du hast es ja auch schon gesagt. Ey Leute, es ist echt schwierig. Wenn ihr uns jetzt zuhört und ihr hört dieses Geschwafel, wir wissen es, glaube ich, wirklich nicht. Ich kann mich nicht festlegen, keine Ahnung.
Ja. Also ich denke, ganz persönlich denke ich, klar, auf dem Papier gewinnt wahrscheinlich Holloway, aber ich denke, Poirier wird so eine richtige Überraschung liefern. Der wird so richtig, so einen richtigen Schocker abliefern, so wie DC gegen Stipe, so wie, keine Ahnung, Woodley gegen Robbie Lawler. Genau so ein Ding wird das in Poirier raushauen.
Na, dann tendierst du jetzt eher zu ihm, dass er gewinnt.
Ja. Also ich denke so, ich meine, guck mal, was hatten wir denn in letzter Zeit? Ja, wir hatten Darren Till, der in ein anderes Spektrum ausgenockt wird. Wir hatten Stephen Thompson, der irgendwohin ausgenockt wird. Dann hatten wir Edson Barbosa, der ausgenockt wurde. Und ich glaube, Dustin Poirier setzt diese neue Tradition fort.
Und Tyron Woodley.
Ja, der halt.
Wurde jetzt nicht K.O. geschlagen, aber ja, deklassiert.
Also, ja, das war natürlich.
Usman, ne? Hat ihn ja aussehen lassen wie einen alten Mann.
Es gab immer diese Schocker, wo man dachte, okay, der Typ gewinnt safe, das ist gebonkt, fertig aus und dann hat er verloren. Und ich habe so das Gefühl, dass Dustin Poirier hier die Leute überraschen wird.
Vielleicht ist er hungriger.
Das kann sein.
Max Holloway ist jetzt schon lang an der Spitze. Vielleicht hat er auch nach seinen letzten Kämpfen, wo er so dominant war, vielleicht ein bisschen an Biss verloren, obwohl er soll ja eine Trainingsmaschine sein, der Typ.
Ja, aber ich denke, da hat Holloway noch ganz andere Motivationen. Zum einen sein Kind und zum anderen die neue Gewichtsklasse, neue Herausforderung. Er will nochmal es allen beweisen.
Ja, aber der Dustin wird auch richtig motiviert sein. Es wird eine Schlacht. Freuen wir uns drauf. Reden wir nicht länger drüber. Hoffen wir, dass bald Samstagnacht ist. Also Sonntagmorgen. Und dann freuen wir uns auf diesem Top-Event.
Absolut, absolut Bock. Ja.
War's das für heute?
Ich weiß gar nicht, 37 Minuten? Sind wir wieder so kurz? Mich hat letztes Mal jemand angeschrieben, hat gesagt, Mensch, 30 Minuten, 25 Minuten nur, macht mal ein bisschen länger, hieß es.
Ja, aber es gibt nicht mehr zu reden heute. Eben, dann wird es auch mal langweilig. Deswegen sollten wir uns jetzt eher verabschieden und darauf hoffen, dass wir am Wochenende spektakuläre Kämpfe haben, über die wir dann richtig diskutieren können.
Du sagst es, Matze. Vielen, vielen Dank. Leute, abonniert Matthias Botthoff bei Instagram, Malti Matze auf YouTube. Sehr, sehr informativer und wirklich seriöser und professioneller Content, den er da abliefert.
Dankeschön. Und wenn ihr mehr über MMA wissen wollt und wenn ihr euch schon mal seelisch und moralisch auf das Wochenende einstellen wollt, dann guckt auf YouTube vorbei bei Kampfgeist MMA, weil der wird euch mit den dazugehörigen Videos in die richtige Vorfreude bringen für die Kämpfe am Wochenende. Also schaut euch unbedingt die Videos an und abonniert am besten seinen Kanal, damit ihr auch wirklich kein Video verpasst.
Dankeschön. Und Leute, falls ihr bei iTunes schaut, lasst bzw. hört, lasst eine Bewertung da. Egal ob ein Stern oder fünf Sterne, schreibt etwas. Wie findet ihr den Podcast? Kritik, Lob, was ihr möchtet. Ihr könnt auch jemanden grüßen in der Bewertung, wie ihr möchtet. Gebt uns Feedback.
Das wäre super. Ja, wie gesagt, schreibt freuen. Auch ruhig über Instagram, überhaupt kein Problem. Sendet mir eine Nachricht.
Genau. Schreibt einen Brief, eine Brieftaube. Sowas. Also ja, Leute.
Wir freuen uns.
Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke für den Support. Ciao, ciao.